Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Visionen und Best Practices für die Digitalisierung des Gesundheitswesens bei der DEMEA. Über Europas führendes Event für Digital Health spricht Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz in dieser Folge mit Melanie Wendling, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Gesundheits-IT, BVITG, dem Veranstalter der DEMEA.
Melanie Wendling ist die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Gesundheits-IT, BVITG. Sie war zuvor als Abteilungsleiterin Gesundheit und Rehabilitation bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung tätig. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und Abschluss der RTL-Journalistenschule arbeitete sie als persönliche Referentin von Bundesministerin Ulla Schmidt und Bundesminister Philipp Rösler im Bundesministerium für Gesundheit. Im Anschluss wechselte sie zu Telekom Healthcare Solutions, wo sie die Politik und Verbandsvertretung verantwortete.
Die DEMEA, Europas führende Veranstaltung zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, öffnet ihre Türen vom 9. bis zum 11. April in Berlin. Erwartet werden mehr als 700 Aussteller und über 16.000 Teilnehmende. Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Marktüberblick und zahlreiche Gelegenheiten für Austausch, Networking sowie Kundengewinnung. Neben Keynotes stehen Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops auf dem Programm, die sich aktuellen und zukünftigen Trends in der Gesundheits-IT widmen. Ziel der DEMEA ist es, die Patientenversorgung zu verbessern, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und die Akteure der Branche optimal zu vernetzen.
Guten Tag, Frau Wendling. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast gefunden haben.
Sehr gerne. Hallo.
Geht es von Rekord zu Rekord? Mit 750 Ausstellern, so könnte man lesen, ist der Rekord bei der DEMEA von 2023 schon im Vorfeld übertroffen worden. Also alle DEMEA-Ausstellungsflächen sind ausgebucht. Eilen Sie zu einem neuen Rekord in diesem Jahr?
Absolut, das muss man sagen. Ehrlich gesagt nicht nur bei den Ausstellenden. Wir haben auch schon jetzt mehr Tickets verkauft als bei der letzten Messe. Und das ist auf der einen Seite natürlich ein wahnsinniger Erfolg für das Team des BVITG und der Messe Berlin. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, lösen die Zahlen immer schon ein bisschen Beklemmung aus, weil sie gesagt haben, von Erfolg zu Erfolg. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergehen kann. Ich hoffe noch lange, aber da steckt natürlich auch eine Menge Arbeit hinter. Und es gehört auch dazu, dass die DEMEA sich immer weiterentwickelt.
Ja, das ist ja schön. Aber zunächst sollte man swing when you're winning, heißt, glaube ich, der Song. Oder sing when you're winning. Also wenn es gut läuft, soll man das zunächst mal positiv aufnehmen, weil die Messelandschaft, wissen wir beide ja, ist ja sehr schwer. Sie ist aus der Corona-Krise nicht gut rausgekommen. Und die DEMEA ist eher so ein Solitär, also eine Messe, die sich jetzt deutlich besser entwickelt hat als vor Corona. Deshalb meine Frage, was macht die DEMEA so besonders?
Ich glaube wirklich, das Konzept ist tatsächlich die stetige Veränderung. Wenn man mal guckt, wo die DEMEA herkam, also vielleicht die Älteren werden sich noch an die CONHIT erinnern, davor hieß es noch ganz anders, die kommt ja stark aus dem Krankenhaussektor und aus der Krankenhaus-IT. Und so war sie auch früher wirklich sehr monopolistisch aufgestellt. Und die DEMEA hat es geschafft, sich immer weiter zu öffnen, hin zu Versorgungslösungen, die von allgemeinem Interesse sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis der DEMEA. Auf der anderen Seite könnte man natürlich sagen, es ist immer noch keine Publikumsmesse. Da muss man drüber nachdenken, ob man das vielleicht irgendwann auch mal hinbekommt. Wobei Gesundheit und Bevölkerung und Digitalisierung und Gesundheit und Bevölkerung ist in Deutschland tatsächlich ein wahnsinnig schwieriges Thema. Diesen sogenannten zweiten Gesundheitsmarkt, der in anderen Ländern ja völlig üblich ist, den gibt es so in Deutschland noch nicht. Wir merken das ja auch bei den Ligas. Die haben große Schwierigkeiten, sich in der Versorgung zu etablieren. Aber wie gesagt, ich glaube, das Konzept der DEMEA ist, sich weiterzuentwickeln, das Programm stetig weiterzuentwickeln, gute Kongresse anzubieten, gute Panels anzubieten, tolle Speaker zu haben, sodass das Gesamtpaket stimmt. Man hat nicht nur die Industriemesse, wo man sich tolle Lösungen angucken kann. Man kann sich tolle Vorträge anhören. Man kann gucken, was ist gerade so los an Themen in der deutschen und, ja, sagen wir mal, in der Dachregion, denn darauf ist doch die DEMEA noch sehr stark fokussiert. Und wir weiten allerdings auch sehr den Blick nach Europa. Also es gibt inzwischen viele internationale Panels und das muss auch so sein, weil Europa natürlich eine immer größere Rolle auch für den deutschen Gesundheitsmarkt haben wird.
Es gibt auch was Neues, und zwar, was können die Besucherinnen beim DEMEA Nova Award erwarten?
Ja, wir haben uns Gedanken gemacht über das Start-up-Thema. Das ist ja wirklich in Deutschland schwierig. Wir kennen viele gehypte Start-ups, die dann meistens von den Amerikanern weggekauft werden und die es in Deutschland nicht ganz so leicht haben. Wir wollten jetzt auch nicht ein Start-up an sich prämieren, sondern wir haben gesagt, wir gehen mal auf eine Idee. Ganz unvoreingenommen auf eine Idee, auch wenn man vielleicht schon weiß, die wird es im deutschen Gesundheitswesen nicht so leicht haben, aber einfach mal, um zu zeigen, was alles möglich sein kann. Einfach noch mal einen Schritt nach vorne gehen, nicht direkt, wir haben ein Start-up und wir haben schon was wir in eine App, die wir in die Versorgung bringen wollen, sondern was denken sich Menschen eigentlich aus, die vielleicht nicht jahrzehntelang im Gesundheitssystem verhaftet sind. Und das ist eben der DEMEA Nova Award. Und wir hoffen, dass wir da, oder ich weiß ja, dass wir da wahnsinnig tolle Einsendungen haben. Wir haben eine tolle Jury und bin gespannt, wer es am Ende wird. Und dann haben wir gesagt, wollen wir natürlich diese Idee und die Leute, die dahinter stehen, nicht alleine lassen, sondern wollen versuchen, als BVITG, die ein bisschen das Jahr bis zur nächsten DEMEA zu begleiten, denen so ein bisschen Hilfe zu geben, vielleicht auch Support oder unser Netzwerk zur Verfügung stellen und schauen mal, wie geht es eigentlich weiter? Wie findet man sich als junges Unternehmen mit einer tollen Idee im deutschen Gesundheitswesen zurecht?
Also es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur einfach ein Award, der übergeben wird und gesagt wird, vielen Dank für Ihre Arbeit. Hier zeichnen wir Sie aus, sondern es ist ein Mentoring-Programm und es ist ein Programm, wo Sie den Menschen mit Ideen einfach auch weiterhelfen wollen.
Ja, wir wollen es jetzt nicht so starr bewusst als Mentoring-Programm bezeichnen, weil der BVITG kann eine Menge leisten, aber natürlich auch nicht alles. Und deswegen haben wir gesagt, wir stehen denen zur Verfügung und wir versuchen, ihnen die Schützenhilfe zu geben und zu connecten, aber jetzt ohne großartige Versprechungen, weil davon halte ich ehrlich gesagt auch nichts. Man sollte nichts versprechen, was man nicht halten kann. Aber wir sind für die da und wir wollen sie auch weiter begleiten und immer mal gucken, wie geht's denn den Leuten und der Idee.
Ja, das ist eine wichtige Sache, weil wir haben ja insgesamt auch alle zur Kenntnis genommen, dass die Finanzierungsmöglichkeiten für Startups sich verschlechtert haben, dass die gesamte Startup-Landschaft und die Dinge sich ja jetzt nicht zum Guten entwickelt haben. Ich komme nochmal zurück zur DEMEA. Auf welche Sprecherinnen freuen Sie sich besonders? Haben Sie irgend so jemanden da, wo Sie sagen, wow, da muss ich unbedingt, obwohl ich viel zu tun habe, aber da würde ich gern reinhören?
Ja, natürlich freue ich mich, und das meine ich wirklich ernst, immer über Gesundheitsminister Karl Lauterbach, auch wenn er, sagen wir mal, die Angewohnheit hat, sehr viel auf amerikanische Unternehmen zu schauen und die zu loben und zu vergessen, was es denn in Deutschland für tolle Unternehmen gibt. Trotzdem ist es eine große Ehre, dass er persönlich auch der DEMEA ist und das Grußwort hält. Und es ist auch schon immer interessant, seinen Visionen des vernetzten Gesundheitssystems zu lauschen. Das muss ich schon sagen. Ich persönlich freue mich allerdings tatsächlich über Sascha Lobo. Ich höre den Podcast gerne, auch den mit seiner Frau zusammen. Ich lese ihn gerne, unabhängig davon, dass er vielleicht jetzt nicht so der Gesundheits-IT-Spezialist ist. Aber er hat schon einen guten Blick auf die Digitalisierung insgesamt in Deutschland. Und das finde ich gut, wenn man das nochmal hochhält. Also ich bin ehrlich gesagt immer wieder erschüttert, wie wenig digitalisiert Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist und dass das zum Teil auch wirklich inzwischen eine Katastrophe ist. Es macht einem das Leben schwer.
Ja, definitiv. Also es macht wenig Spaß. Kommen wir zur Digitalisierung. Sie freuen sich, dass Karl Lauterbach Visionen hat. Wenn Sie ihn mit seinen Vorgängerinnen vergleichen, wie ist denn so seine Performance jetzt zur Halbzeit aus Sicht des BVITG? Hat er das gut gemacht? Hat er viel angekündigt, wenig umgesetzt? Wie ist denn so seine Note?
Also das ist so wellenförmig. Er kündigt immer wahnsinnig viel an. Dann dauern die Sachen viel länger, als er sie verspricht. Irgendwann kommt es dann auch wieder mit Änderungen. Also sagen wir mal so, die Gesetze, die rauskommen, sind nicht immer das, was er am Anfang versprochen hat. Das muss man wissen, aber das ist auch ehrlich gesagt Politik. Das ist ja das alte Strucksche Gesetz. Kein Gesetz oder kein Referentenentwurf verlässt den Bundestag so, wie er hineingegangen ist. Das ist völlig klar. Er hat schon Zug reingebracht, was er gut macht. Das muss ich ehrlich sagen. Er ist der Erste, der auch sich die Industrie mal anhört. Wir hatten ein Gespräch, also die KISS-Hersteller und die Praxisverwaltungssystemhersteller hatten ein Gespräch beim Minister persönlich. Und sie kamen alle raus und haben gesagt, in 20, 30 Jahren Berufserfahrung war das erste Mal, dass sie mit dem Minister gesprochen haben. Und das ist schon tatsächlich etwas, was er anders macht. Er hört zu. Das heißt, nicht immer, dass dann auch umgesetzt wird, was gesagt wird. Auch das ist Politik, aber er hört zumindest zu. Und er bringt ziemlich viel Zug rein. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, nach 20 Jahren schlechter Digitalisierung in Deutschland kann man es ehrlich gesagt nur besser machen. Und wenn man ein bisschen schlau ist, dann lernt man auch aus den vielen, 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 vielen Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden.
Okay, aber insgesamt sind Sie mit dem Minister so zufrieden?
Naja, sag mal so, es besser geht immer und es könnte immer schneller gehen und die Industrie könnte noch mehr beteiligt werden. Dann wären wir vielleicht auch wirklich ein Stückchen weiter noch.
Gut, bei der Digitalisierung, wo sehen Sie uns? Weil jetzt ist ja immerhin der verpflichtende Start des E-Rezept glücklich verlaufen und die EAU wurde auch etabliert, entgegen allen Unkenrufen. Also es funktioniert einiges jetzt ganz gut. Wo stehen wir insgesamt?
Naja, wir stellen fest, die Technik funktioniert. Die Infrastruktur, da muss mit Sicherheit noch aufgebaut werden. Wir hatten große Probleme bei der Telematik-Infrastruktur. Aber da hat die Gematik ja nun auch mit dem Anbieter gesprochen und anscheinend sind diese Probleme jetzt auch ausgemerzt. Ich glaube, wir müssen insgesamt uns mehr gemeinsam an den Tisch setzen, auch Fehler besprechen, gucken, wo liegen die Fehler und weg, aber das sage ich schon so lange, weg vom Fingerpointing kommen. Wir haben ein hochkomplexes Gesundheitssystem, in dem wahnsinnig viele Leute Vorgaben machen können, in dem wahnsinnig viele Leute mitsprechen. Und dann sich auf Fehlersuche zu begeben, das kann nicht nur an einer Person liegen, weil es sind ja immer Stückchen, das ist so wie Lego, das zusammengesetzt wird. Und da muss man halt gucken, wo ist der Fehler. Da müssen wir einfach besser werden.
Na, zuletzt zeigte der Schwarze Peter in Ihre Richtung. Es wurde nämlich gesagt, die Hersteller sind schuld, dass das mit dem E-Rezept zögerlich geht, weil zum Beispiel Praxisverwaltungssysteme nicht angepasst sind, weil sie nicht rechtzeitig quasi abgedatet wurden. Inwieweit nehmen Sie sich als Verbandssprecherin der Industrie dem an und sagen, ja, ein Stück weit ist die Kritik recht? Also weil früher hat man immer vermutet, der baden-württembergische Arzt, der sein Telefaxgerät nicht hergeben möchte, sei schuld. Und jetzt plötzlich hat die Diskussion, sagen wir mal, so einen anderen Dreh bekommen.
Ja, die Diskussion hat ehrlich gesagt seit 20 Jahren den gleichen Dreh. Es ist immer die Industrie schuld. Das ist sehr einfach, das so zu machen. Ich glaube, wir konnten jetzt gerade beim E-Rezept sehr gut nachweisen, dass es die Industrie nicht ist. Die Softwareherstellenden hatten bis auf wirklich ganz wenige Ausnahmen. Jetzt muss man allerdings wissen, es gibt auch Systeme, die haben der Schwiegersohn des Arztes gebaut und das ist dann Praxisverwaltungssystem. Also solche Systeme haben zum Beispiel das E-Rezept nicht unbedingt immer zum vereinbarten Zeitpunkt umgesetzt. Die großen gängigen Hersteller hatten das alle und da lag auch nicht das Problem. Da muss man auch wirklich mal ehrlich sagen, ganz oft liegt das Problem auch zwischen den Ohren. Die Ärzte mussten ihre Prozesse in den Praxen umstellen. Und das haben sich auch viele gescheut, das zu machen. Das kann man verstehen, weil Prozessumstellung bedeutet immer, man muss alle mitnehmen, man muss Sachen erklären. Die Angestellten in der Praxis finden das nicht toll, wenn sie von ihren plötzlichen Routinen wegkommen. Aber da haben wir festgestellt, dass es wirklich zum Teil in den Praxen selber liegt. Und das ist natürlich was sie... Man weiß es immer gegen Ärzte, das ist eine wahnsinnig starke Lobby, da kommt man schlecht an. Und dieses Märchen oder beziehungsweise dieses ständige Narrativ von die Praxisverwaltungssoftware sind schlecht. Wenn man dann mal nachfragt, nennt Ross und Reiter, dann kommt recht wenig. Aber ich glaube, die KBV-Führungsspitze hat das inzwischen verstanden. Wir haben ein gutes Verhältnis, wir versuchen miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander. Und tatsächlich kann man sehen, in den Landes-KVen, wo Schulungen der KVen für das E-Rezept angeboten worden, gibt es eine wesentlich höhere oder gab es von Anfang an eine wesentlich höhere Nutzungsquote. Also kann es eigentlich kein Softwareproblem sein.
Definitiv. Ich hatte einen Spitzenvertreter der Ärztinnen im Gespräch und der meinte, die Digitalisierung könne nur was werden, wenn man den Prozess nochmal komplett neu aufsetze. Was meinen Sie dazu?
Ja, das ist was, was ich immer schon sage. Wir reden über Systeme, die aus einer Abrechnungslogik kommen, die plötzlich eine Versorgungslogik übernehmen sollen. Das ist so, als wenn Sie aus allen Autos, die draußen rumfahren, morgen ein Elektroauto machen wollen. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und das gehört auch zur Ehrlichkeit der Geschichte. Und die wird eben nicht so ganz erzählt. Also das ist immer schwierig, wenn Sie aus was Bestehendem was völlig Neues machen wollen. Wenn Sie sich mal an die Handytechnologie erinnern, wir hatten alle unsere Smartphones mit Tasten und 2006 kam Apple und hat, waren ja keine Smartphones, und hat das Smartphone auf den Markt geworfen. Das war einfach etwas völlig Neues, da war alles neu. Da war neu, wie man telefoniert, da war Video neu, da war neu, dass man keine Tasten mehr hat, sondern nur noch das Touchpad. Das ist eine neue Technologie, aber man muss auch wissen, bevor das iPhone auf den Markt losgelassen wurde, steckten 3 Jahre komplette Entwicklungszeit im Geheimen dahinter. Also das, man muss einfach dann auch die Zeit rechnen und das ist das, was ich ein bisschen Karl Lauterbach vorwerfe. Der hat so viele Gesetze in der Pipeline, in denen überall Digitalisierung drin vorkommt und alles muss sofort sein. Das kann ehrlich gesagt nicht funktionieren. Und da würde ich mir ein bisschen mehr realistische Erwartungshaltung wünschen von allen Seiten.
Sie sagten, es fehlt insgesamt die gesteuerte Diskussion aller Stakeholder im Gesundheitswesen. Und bei der Gematik bemängelten Sie, dass man momentan nicht weiß, was aus der Gematik wird. Ist es inzwischen klar? Ist es besser?
Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf Arbeitsebene funktioniert das mit der Gematik gut. Aber natürlich ist es immer schwierig, weil man nicht weiß, was ist denn die zukünftige Aufgabe der Gematik. Oft ist es tatsächlich so, dass die Spitze eines Unternehmens, und dazu zähle ich dann auch die Gematik, ja auch Richtungen vorgibt. Und da ist es schon wichtig zu wissen, wer kommt denn nun dahin? Wie tickt der oder diejenige? Angeblich sollen es ja 2 sein. Um miteinander reden zu können. Und wie gesagt, wichtig ist, welche Aufgaben hat die Gematik? Es gab früher oder gibt noch einen Beirat der Gematik. Wird es so ein Gremium auch wieder geben? Wie ist die Industriebeteiligung? Das sind alles Sachen, wo wir sehr im Ungefähren schweben. Und der Minister hat auch von der Industrie, das muss man auch mal sagen, sehr viel Vertrauen gefordert. Denn das Digitalisierungsgesetz oder Gesetz zur Modernisierung der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja erst diesen Montag tatsächlich vom Bundespräsident, wobei ich glaube, es war Frau Schwesig, die es dann ratifiziert hat, unterschrieben worden. Aber die Industrie musste schon in Vorleistung gehen, damit die EPA zum 15.01.2025 dann auch so, wie sich der Minister das vorstellt, was werden kann. Also insofern ist es schon wichtig zu wissen, wer ist auch an der Spitze einer Behörde und sind das verlässliche Menschen? Wie ticken die? Wie kann man mit denen reden? Und reden die überhaupt mit jemandem? Also da ist noch viel Musik im Spiel, würde ich sagen.
Sie sagten, die DNA der DEMEA ist die Veränderung. Das ist nicht die Kernkompetenz der Deutschen. Man spricht von German Vote, man spricht von German Angst, man spricht von vielen Dingen. Aber Veränderung ist irgendwie, wie wir es ja gerade auch bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen regelmäßig sehen, nicht, sagen wir mal, auf der Agenda. Der letzte Spiegel machte auf, dass unsere Kernindustrie, die Automobilindustrie, den Anschluss an den Weltmarkt verliert. Das heißt also, eigentlich müssten wir einen Paradigmenwechsel analog zur DEMEA zu mehr Veränderung und zu mehr Positivem, was die Zukunft für uns bereithält, aufbringen. Was meinen Sie dazu?
Also die DEMEA bzw. die Unternehmen auf der DEMEA und im deutschen Gesundheitswesen mussten das schon immer. Die Automobilindustrie wird dann gerne auch von der Bundesregierung in schweren Zeiten gestützt. Ich kann mich nicht erinnern, dass das bei der IT und der Software im Gesundheitswesen so passiert ist. Also mussten die sich schon immer Märkte erschließen. Und jetzt ist es so, Deutschland ist ein guter Gesundheitsmarkt, ein großer Markt, aber mit wahnsinnig speziellen Regulatorien. Die meisten Lösungen, die man für Deutschland entwickelt, kann man eigentlich nirgendwo anders mehr verkaufen. Deswegen war es für die Unternehmen immer schon wichtig, auch zu gucken, wo können wir vielleicht noch uns selber weiterentwickeln, wo können wir uns neue Märkte entschließen. Und es gibt ja wenig Unternehmen, die nur auf dem deutschen Markt unterwegs sind. Sei es die KISS-Hersteller, die zumindest auch in der DACH-Region noch sehr aktiv sind, oder eben die global agierenden Unternehmen wie Microsoft, Amazon. Die haben immer schon flexibel agieren müssen. Und das ist, glaube ich, auch der Spirit, der dann auf die DEMEA überschwappt, dass man sich eben nicht nur auf Deutschland fokussiert, sondern sich öffnet und guckt, was machen eigentlich die anderen, was machen die anderen besser, dazu hört und schaut, was davon können wir vielleicht übernehmen und wo muss man mal mit samtem psychischen Druck in der Politik nachhelfen und sagen, schaut mal, hier passiert was. Ich bin immer wahnsinnig verwundert, ich sagte auch das immer schon, seit 20 Jahren fahren alle Gesundheitspolitiker ständig in die nordischen Staaten und Estland und kommen alle wahnsinnig begeistert zurück und sagen, ja, das brauchen wir ja auch alles, aber an der Regulierung wird nichts geändert. Und dann denke ich mir, ja, dann kann es auch nicht funktionieren. Also man muss schon sich dann auch bewegen und da, finde ich, könnte in der Politik wesentlich mehr passieren. Sie haben das richtig gesagt. Wir haben in Deutschland, glaube ich, ganz oft Angst vor der eigenen Courage. Und es wird vorher immer geschrien, dass alles ganz furchtbar ist. Und am Ende ist es dann nur halb so schlimm. Aber man braucht Leute, die mutig sind, Sachen durchzudrücken. Auch gegen die Interessen.
Ja, also weil wirtschaftlicher Erfolg hängt ja von Risk und Wagnis ab. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die DEMEA in diesem Jahr und Sie sind aber danach im Mai beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke zu Gast. Und da wollte ich Sie fragen, was zeichnet Ihrer Ansicht nach diesen Kongress denn aus?
Schon allein der Titel, die Gesundheitsnetzwerke. Ich glaube, es gibt wenige Bereiche, wo ein Netzwerk so wichtig ist wie im deutschen Gesundheitswesen. Man muss die Leute kennen, man muss wissen, das hatte ich eben auch schon gesagt, wie die ticken und Vertrauen zueinander aufbauen. Und das ist, spielt vielleicht auch wieder mit der German Angst zusammen. Das ist tatsächlich im Gesundheitswesen wahnsinnig schwierig. Und das ist auch das Problem für junge Unternehmen. Ich glaube, wenn man nicht 5 Jahre stark engagiert auf dem Markt dabei ist oder bevor man nicht 5 Jahre dabei ist, wird man von den etablierten Krankenkassen, Ärzten und so weiter überhaupt nicht wahrgenommen. Also insofern ist es schon richtig, richtig wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen. Und da trifft sich die Branche, es wird diskutiert, es ist eine gute Stimmung. Und man lernt immer noch neue Menschen kennen. Das finde ich immer super spannend. Und man lernt auch ein bisschen neue Themen kennen. Denn im Gesundheitswesen lernt man ja auch nie aus.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Wendling. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und eine gute DEMEA und weiterhin auch eine gute Zeit dann beim Gesundheitsnetzwerker-Kongress.
Ich hoffe, ich sehe Sie bei beiden.
Auf jeden Fall. Danke.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.